jetzt bin ich verwirrt. Dann habe ich doch recht. Wenn 9 das rote Universum war, war Tora doch Band 10 und Band 11 kommt jetzt dran. Ha! Bin ich doch nicht so alt. Scheiße, nee. Ich nehme alles zurück. Verdammt. Ich behaupte hiermit das Gegenteil. Band 11, bitte. Diese Szene wird nie wieder gezeigt, ja?
So, guten Abend, guten Tag, gute Nacht. Wir begrüßen euch hier in einer lauen, nicht mehr ganz so sommerigen Nacht, eher ein bisschen herbstlich, aber schön, mit einer wunderbaren Kulisse. Leider nicht auf unser Einkehrort, auf das Schloss. Wir sind gegenüber in der im Gasthaus und wir sitzen gerade auf der Brühlkon und zum ersten Mal darf ich in die rattigen Augen von Micha blicken.
Die Schlammgrünen.
Ja, du bist schon eine Schlampe, ja. Und neben mir sitzt auch noch Ralf, einer der Brülokaraten oder Brülotarchen.
Wenn ich bitten
ja,
darf.
Ja, etwas chaotischer, genau. Ja, und es lief heute mal wieder wie gewohnt sehr professionell alles ab.
Sehr familiär auf jeden Fall.
Ja, das definitiv. Also, wie viele Leute sind wir heute?
50, 55, 65.
Boah, hola. Hola.
Ja, auf jeden Fall
sind noch ein paar mehr gekommen.
Ja, auf jeden Fall ist es wunderbar familiär. Man klönt hier, sind auch Autoren und so weiter da. Es ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Und ja, wir hatten ja alle nicht gerade die kürzeste Anreise. Na, wie seid ihr denn hierher gekommen?
2,5 Stunden Auto.
Wir sind direkt aus Straßburg gekommen. Also ein paar hundert Kilometer sind das schon. 400, glaube ich.
Ja. Ich bin halt auch so 3,5 Stunden gefahren, dank kleinem Stau. Ja.
Das hatten wir nicht. Na, ich bin gut durch.
Ja, das ist wunderbar. Jetzt mal unseren Ralf. Es ist ja nicht die erste Brühlcon, die ihr hier macht. Ich meine, wie ist es damals eigentlich dazu gekommen, dass ihr jetzt wirklich so den größten Stammtisch der Welt beziehungsweise die kleinste Con der Welt gemacht habt, der Titel, der euch hier aberkannt wurde?
Ah, ja, das, ob wir das akzeptieren, dass uns der Titel aberkannt wird, ist noch die Frage, aber es fing eigentlich damit an, beim ersten Brühlcon, dass wir uns eigentlich ursprünglich nur zu dritt treffen wollten, der Volker, der Martin und der ich, ja, toll, das ist echt toll, und dann kam eben die Idee auf, dass das ja auch noch mehr Leute interessieren könnte, sich einfach mal in kleiner Runde zu treffen und über Perry Roden zu quatschen. Und so kam dann der erste Brühlcon zustande, wo sich dann einfach ein paar Leute zusammensetzten hier im Wirtshaus, wo wir auch heute sind. Und das kam dann so gut an, dass es dann im letzten Jahr gleich eine Neuauflage gab. Und man weiß ja, 2 ist schon eine Tradition.
Ja, da bin ich ja halt auch das erste Mal dabei gewesen.
Genau.
Und jetzt ist es auch eine Tradition. Jetzt ja, bin ich zum zweiten Mal dabei.
Mich ja
zum ersten.
Ja, lustigerweise war ich beim zweiten nicht dabei, weil der Termin ohne mich gemacht wurde.
Ja, du warst ja auch wichtig unterwegs im Ausland und hast dort das Wort des Perry verkündet.
Ich musste PR machen. Ah, in Kanada.
PR für PR.
Ja, das Niveau ist schon ziemlich tief gesunken. Wir können aber noch tiefer.
Ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht gerade sehr hoch angefangen heute.
Ja, im Keller haben wir, glaube ich, angefangen.
Ja, und es hat schon von unten geklopft. Mhm. Weil es gab ein sehr niveauvolles, auf jeden Fall vom Schwierigkeitsgrad niveauvolles Ratespiel, eine Quizrunde, bei der, glaube ich, wirklich 80% der Antworten geraten wurden.
Ja, das Level war schon verdammt hoch.
Ja, ich wollte es mal, weil es beim letzten Mal ein wenig angeblich niedrig war, weil es relativ einfach war in den Gruppen, dachte ich mir, jetzt machst du das Niveau ein bisschen höher. Das war dann so hoch, dass man mich gebeten hat, doch ein paar Multiple-Choice-Antworten zu geben. Das habe ich dann bei den meisten Fragen auch gemacht, bei manchen nicht. Und dadurch kam es natürlich dazu, dass die Antworten tatsächlich beantwortet werden konnten.
Ja, ich war ja immer noch dafür, unseren Plan zum Schluss bei den Schallplatten mit dem Telefonjoker, dass ich dich anrufe.
Ja, da hätten wir uns das richtig schön teilen können, ne, mit den Schallplatten.
Eben,
bei beiden Antworten, Telefonjoker, ich beantworte das für dich und dann, ja. Aber das dürfen wir natürlich niemandem verraten.
Natürlich nicht.
Wäre auch das muss geheim bleiben.
Er hätte es ja tickern können.
Ja.
Oh, ich habe gerade eine Nachricht von meiner Frau gekriegt, die da drüben sitzt. Und wir werden hier beobachtet. Vielleicht wollen die auch was sagen.
Da stehen so zwei Leute.
Der Markus wollte auch nochmal mit uns singen.
Eigentlich wollte man für mich singen, wo ich doch diese Woche Geburtstag hatte.
Ja, okay, dann einer von euch muss jetzt ran, wir singen.
Ich dachte, der Torwalderchor würde das machen.
Ja, mein Gott, dann sind wir jetzt der Mausbiberchor.
Der Mausbiberchor?
Der Mutantenchor.
Der Mutantenchor. Mutantenchor.
Happy Birthday, Juju. Happy Birthday, liebe Ente. Happy Birthday.
Special Effects.
Ja, ich war im früheren Leben ein Mausbiber.
Ja, aber.
Und
ja, es ist, der geborene Intruser.
Es ist auch ein gewisses Rautenmuster drin. Es hat alles mit einem Waffeleisen-Ereignis in der Kindheit zu tun.
Gott. Nennen wir dies jetzt einfach das erste offizielle Treffen der Iltruser-Gemeinschaft.
Ja. Jetzt gehen sie stiften, Feiglinge.
Ja. Ja, ab ins Heim,
genau. Feige Säue. Was müssen auch die Leute hier von uns singen?
Nur das Schlimmste. Nur das Schlimmste.
Das wundert mich. Es will auch keiner mehr nach oben kommen, deswegen.
Ich hätte mit mehr irritierten Blicken gerechnet.
Ja, die kennen das schon vom letzten Mal, ja. Und komische Leute sind hier generell, gegenüber wird irgendwie permanent geheiratet.
Ja, stimmt. Mhm. Ständig sieht man irgendwelche Leute in Kleidern. Ich weiß nicht, ob es die Männer oder die Frauen sind.
Ja, okay, manchmal sieht es aber auch aus wie ein Bonbon oder eine Torte.
Es ja, hat eine Las Vegas-Torte. Touch.
Ja, das Ding könnte noch Las Vegas stehen, aber da fehlt noch der Eiffelturm dahinter.
Ich glaube, das wird. Man orientiert sich an der Farbe des Schlosses. Das hat ja auch eine, ja, wie soll man das nennen? Neben dem Weiß.
Ja, naja. Aber ich muss auch mal sagen, irgendwie so traditionell, so, zweimal ist ja Tradition, dass Uwe Anton und Robert Corvus da sind.
Ja. Genau.
Finde ich auch wieder klasse.
Robert Corvus schon zum
Ich wiederhole nochmal, ich bin total traurig, dass ich ihm heute nicht mein T-Shirt übergeben kann. Ich finde es echt schade.
Das muss jetzt warten.
Ja, das muss ihm dann zugeschickt werden.
Ja.
Naja.
Das kann er dann beim nächsten Lesezeichen tragen.
Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Das ist, aber ich werde ihm heute Abend zeigen, wie es aussieht.
Ja.
Und weil wir gerade so schön dabei sind, was ist eure Meinung zum aktuellen Zyklus? Er ist ein wenig umstritten.
Er zieht sich.
Es zieht sich ein bisschen der Anfang so, aber jetzt geht er, glaube ich, langsam los.
Ich wurde auch schon gespoilert, weil ich habe das Aktuelle noch nicht ganz durch.
Wieso nicht?
Na, ich bin so im letzten Drittel hängen geblieben. Ich musste arbeiten, hierher fahren, Familienfeier. Da waren sie wieder, meine drei Probleme.
Deine drei Probleme habe ich noch als schönen Einspieler. Diese Szene wird nie wieder gezeigt. Ja, ich muss sagen, ich formuliere es mal so, der aktuelle Zyklus ist einsteigerfreundlich. Er legt nicht mit so einem harten Tempo vor, dass die Leute, die sich da überhaupt nicht mit auskennen, so mitkommen können. Also das hatte ich ja damals schon bei unserer Fahrt zum 3000er-Event beim Hören des Hörbuchs geäußert,
ja,
dass das
genau
wirklich so ausgelegt ist, diesmal, dass auch komplette Neulinge gut reinkommen können.
Ja,
und von ein,
Fall.
Zwei Leuten, denen ich das auch empfohlen habe, die jetzt wirklich das auch lesen, die sind von dem Zyklus tatsächlich sehr angetan, im Gegensatz zu einigen Altlesern.
Ja, das ist eben insofern, dass immer viel beschrieben wird. Es zieht sich natürlich insofern, weil dann natürlich die aktuelle Lage etwas
erklärt wird.
Mehr erklärt wird, als es in den vorherigen Zyklen immer da war. Da gab es eine kurze Zusammenfassung, was ist passiert. Und dann ging es in die Vollen.
Mhm. Ja, du konntest ja auch immer auf Sachen zurückgreifen, die vorher schon mal geschehen sind. Und das ist ja wirklich jetzt ziemlich komplett frisch.
Er lässt sich einfacher folgen, auf jeden Fall.
Ja. Du brauchst viel weniger Hintergrundwissen und du hast viel weniger das Gefühl, wenn du es nicht kennst, dass du irgendwas, dass dir irgendwas fehlt.
Ja, aber trotzdem, mir fehlt was. Ich kann ja nicht sagen, was, aber
uns fehlt halt das viele Bekannte,
mir,
das Große, dass es dann plötzlich so auf was Dickes zuläuft. Das ist jetzt halt gerade so ein bisschen. Wir sitzen hier genau an der Bushaltestelle, fällt mir jetzt gerade auf.
Ja, und der hält da gerade, der Bus. Das ist doch mal was.
Jetzt kommen das ist ein Atmo-Take. Das ist mein Atmo-Take.
Oh, Abgase.
Atmo-Take. Atmo-Take. Einatmen. Atmosphäre. Ah. Ja, wir werden auf jeden Fall heute
Pause noch Musik.
Wir plaudern jetzt gerade generell so ein bisschen. Ich werde heute Abend auch noch ein paar Leute mal wieder so vors Mikrofon ziehen. Dann werde ich auch vielleicht das in den Griff kriegen, dass wir uns auch auf den Kopfhörer selber hören. Ich bin jetzt auch gerade irritiert. Normalerweise sollte das laufen, aber naja.
Wir hören uns auch noch so.
Neue Technik, ne?
Ja. Mischen wir uns wieder unter das Volk.
Würde ich sagen.
Ja.
Das war jetzt mal kurz unser Einstieg. Nachher gibt es noch ein paar kleine O-Töne. Und dann sagen wir jetzt erstmal bis später.
Bis dann.
Wir hatten gerade das wunderschöne Thema Entjungferung mit Robert Corvus und er grinst schon ganz verschmitzt. Ja, es ist Tradition, wir sind da, es gab Bier und er hat sich förmlich vor das Mikrofon geworfen. Und eine Frage, die, ja, es läuft auch wie jedes Jahr jemand durchs Bild. Wir filmen ja auch nebenbei, überhaupt nicht, aber ich lüge jetzt gerade einfach. Und was mich seit Monaten erschrickt, diese Liebe zu Gucki, wie kommt es dazu?
Ja, ich bin erwachsen geworden. Also ich hatte so eine infantile Trotzphase, wo ich nicht viel anfangen konnte mit dem Mausbiber, aber die wahre Tiefe der Figur zu erkennen, das braucht auch im Rezipienten eine gewisse Reife. Und die habe ich jetzt halt mit 47 Jahren erreicht. Und da kann ich dann auch dazu stehen, dass das einfach also die Figur ist, die die Serie prägt und auch prägen muss.
Ich muss ja gestehen, ich halte das immer noch für ein geschicktes taktisches Manöver, um genügend Falltiefe für die nächste Shantat zu erreichen.
Das kann ich gar nicht verstehen. Ich bin sowas von geläutert. Also das ist ein Blick in meine Augen. Das ist jetzt natürlich den Zuhörern nicht möglich. Aber das würde doch jeden davon überzeugen, also von meinen lauteren Absichten.
Micha, traust du ihm?
Wirkt seriös, durch und durch.
Ich sehe nur eises Kälte in den Augen. Also das ist wie ein Killer, wie der Joker in dem Film Der Joker mit Peter Maffay. Ihr werdet es bald hören.
Peter Maffay?
Ja, ein wunderbarer Film, den wir auch demnächst besprechen, aber in einem anderen Podcast.
Eine Frage hätte ich mal. Hast du uns schon mal gehört oder hörst du dir Folgen von uns an?
Ja, also ab und zu höre ich mir das schon mal an. Doch, also das ist gerade so beim Abspülen, also so bei Hausarbeiten, da höre ich gerne solche Podcasts. Also das ist, kann man dabei sehr gut machen, finde ich.
Das ist jetzt, glaube ich, das fünfte Mal, dass jemand zu mir sagt, er hört uns beim Abspülen.
Ja, wir sind wie Schmutz, das passt.
Nee, cool. Ein Ritterschlag. Quasi ein Ritterschlag.
Wie kommt es eigentlich dazu, dass du eigentlich hier so regelmäßig mit dabei bist? Du bist ja irgendwie, gehörst du hier so zu?
Also das liegt natürlich im Wesentlichen daran, dass es so nah ist an meinem Wohnort. Ich wohne ja in Köln. Das heißt, ich kann mit der Regionalbahn hier hinzuckeln. Das ist eine Sache von 10, 15 Minuten, dann bin ich da. Und inzwischen ist es natürlich so, das ist ja jetzt der dritte Brühlcon und ich bin das dritte Mal da. Da will ich natürlich jetzt keine Lücke einreißen lassen, das ist klar. Mir wurde auch schon versprochen, wenn ich die 5 in Folge schaffe, dann kriege ich eine Ehrung auf der Bühne, die dann aufgebaut wird.
Ja, das wäre auch verdient. Deine Philasson-Saga hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Das spielt ja in der Welt vom schwarzen Auge. Bist du auch selber früher Rollenspieler gewesen, beziehungsweise bist du es immer noch?
Ich bin es jetzt nicht mehr, aber früher war es tatsächlich so in meiner Gymnasialzeit, dass ich eine Rollenspielgruppe hatte und wir hatten einen Tag in der Woche, also einen festen Wochentag, an dem wir nicht gespielt haben. Und die anderen 6 hatten wir also geblockt mit Fantasy-Rollenspielen oder auch Science-Fiction-Rollenspielen. Und weil das so viele verschiedene Systeme waren, die wir gespielt haben, mussten manche auf den ungeliebten 2-Wochen-Rhythmus ausweichen. Aber das Schwarze Auge war tatsächlich bei den Prime Systems und wurde jede Woche gespielt.
Verständlich. Hat dich denn das Rollenspiel auch so ein bisschen zum Schreiben gebracht? Das ist ja auch kreatives Geschichtenerzählen.
Also das Geschichtenerzählen ist das Gemeinsame dabei bei den beiden Sachen. Es sind natürlich schon unterschiedliche Tätigkeiten, aber gerade sich so ein Setting auszudenken, das interessant sein könnte, wo viel passieren könnte, das ist ja was, was man als Spielleiter auch macht. Und in der Zeit, wo ich Rollenspiele gespielt habe, gab es auch noch nicht so viel Material zu kaufen. Das heißt, man hat tatsächlich viel selbst entworfen und viel selbst geschrieben. Auch für die Abenteuer oder auch irgendwelche Hintergründe, weil da eben zu irgendeiner Baronie oder so vielleicht 5, 6 Sätze da waren und nicht ein ganzes Buch, wie es eben heute vorliegt. Und da hat man eben dann auch viel selbst gemacht. Ansonsten ist Rollenspiel eben im Unterschied zum Schreiben sehr viel improvisieren, weil das ja alles Realtime ist, wie man mit seinen Spielern da interagiert. Beim Schreiben kann man ja sehr genau sich überlegen, was man machen möchte, kann auch nochmal überarbeiten, wenn es dann nicht so toll war. Dieses Fallnetz hat man nicht beim Rollenspiel.
Ja, natürlich. Man muss ja auch noch mit anderen Leuten arbeiten, die einem plötzlich die Story theoretisch zerstören, aber manchmal auch bereichern können. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass du ein fieser Möb als Meister war. Gehe ich da richtig in Annahme?
Nee, das stimmt nicht. Also ich war tatsächlich der Spielleiter, der unter dem Ruf stand, dass er neutral ist. Also ich war nicht, auch keiner von denen, der jetzt gesagt hat, gut, wenn die Spieler irgendwas machen, dann lasse ich eben 5 gerade sein. Aber die hatten dieselben Chancen wie die Nichtspielerfiguren. Und die Nichtspielerfiguren haben eben auch anhand dessen agiert, was sie an Fähigkeiten hatten und was sie an Wissen hatten. Und da konnten sich meine Spieler auch immer drauf verlassen. Und das war manchmal, also je nachdem, wozu das geführt hat, hatte das schon dann den Eindruck, dass man dann ziemlich hart ist, weil man das dann eben dann auch durchzieht und sagt, gut, du hast da eben Fehler gemacht, jetzt musst du halt dafür auch bezahlen. Auf der anderen Seite, wenn sie eben sich was sehr Schlaues ausgedacht haben, dann konnten sie damit auch Erfolg haben und sind auch damit durchgekommen.
Das ist mal, das beides zu kombinieren. Hattest du denn auch schon Kontakt zum Perry Rhodan Rollenspiel?
Ich habe einige Produkte von dem Perry Rhodan Rollenspiel, aber ich habe nie einen gehabt, der das mit mir gespielt hat. Also sprich, ich habe schon zum Beispiel die Basis, dieses Quellenbuch, das habe ich. Ja, also ich finde das auch ganz schön gemacht und alles. Aber das ist eben bei mir einsortiert in der Perry Rhodan Sammlung und nicht in der Rollenspielsammlung.
Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe es zu Hause stehen, einfach weil es schöne Regelwerke sind. Ich habe manche Regelwerke auch einfach nur, weil Deponia zum Beispiel, das ist ein Zehntel Regeln und der Rest ist Hintergrundmaterial. Deswegen habe ich es, wird auch nicht gespielt. Aber
es gab übrigens vor zwei oder drei Jahren mal Bestrebungen, nochmal einen ganz neuen Anlauf zu machen mit dem Perry Rhodan Rollenspiel. Es ist dann aber im Sande verlaufen. Aber das war von einem recht ernstzunehmenden Player am Rollenspielmarkt, die das machen wollten.
Ja, ich meine, ich habe nämlich was damals bestellt und weil die Bestellung sich so ewig gezogen hat, haben sie mir noch was dazugegeben. Da waren neue Regelwerke dabei, die wurden quasi nachträglich dazugereicht von einem anderen Verlag. Das war auch irgendwo aus München. Vielleicht war es das.
Nee, war es nicht.
Oh, da hat es also noch jemand versucht. Okay.
Das waren Gespräche, die geführt haben. Also ich glaube, die haben keinen Vertrag geschlossen, aber die hatten es vor, aber dann... Gut, ich meine, auch so ein Rollenspielverlag muss ich halt überlegen, Perry Rhodan, ein Riesenuniversum, wenn ich das machen will, muss ich da ordentlich Kapazität dran setzen, muss mir auch wirklich überlegen, wie ich das mache. Man kann natürlich unheimlich viel nutzen, es gibt ja unglaublich viel grafisches Material, was für Perry Rhodan vorliegt, bis hin zu den Risszeichnungen. Übrigens auch interessant, dass es die Risszeichner, die... Also es gab die Fantastica in Oberhausen vor 2,5, fast 3 Jahren jetzt. Und da waren auch 3 Risszeichner von Perry Rhodan. Und das ist aber ja eigentlich so eine Gesamtfantastikmesse gewesen. Das heißt, da waren auch so die Rollenspielleute und da weiß ich auch, dass man da auch Kontakt hatte, weil man gerade für die Rollenspiele ja auch gerne so Aufrisszeichnungen nimmt. Also da vermischt sich die Szene irgendwo. Überhaupt für Leute, die unheimlich gerne zeichnen, ist eigentlich Rollenspiele das Mekka. Weil die haben ja unheimlich viele Regelwerke und die sind sehr reich illustriert, auch gerne farbig illustriert. Das heißt, wenn man da reinkommt, und das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig, dann kann man da tatsächlich immer mit einem beständigen Auftragseingang rechnen.
Ja, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Nein, aber ich habe halt auch mal von anderen Podcastern mal mitgehört. Wie gesagt, deswegen kam ich auch auf das Rollenspielthema unter anderem, dass du auch irgendwie in der Battletech-Szene recht gut vertreten sein solltest.
Ja, aber Battletech ist ja nur am Rand ein Rollenspiel. Das heißt MechWarrior, ne? Also das ist der Rollenspielarm davon. Battletech, das ist auch das ist ein sehr schöner Kontrapunkt zu das Schwarze Auge. Bei das Schwarze Auge ist das Rollenspiel das Dominante. Da wird auch die Timeline fortgeschrieben von der Welt Aventurien. Und die Romane sind die, die sich in das Rollenspiel im Grunde einklinken, in diese Timeline. Bei Battletech ist das Rollenspiel wirklich ganz, ganz, ganz nebenläufig. Also dieses MechWarrior. Dafür ist taktgebend die Romanreihe gewesen, die damals in Deutschland bei FanPro erschienen ist mit 61 Romanen. Da wurde die Historie und der Hintergrund der Welt entwickelt, oder des Universums ist es ja in dem Fall entwickelt, mit Comstar-Orden, pseudo-religiöser Orden, der die Technik verehrt, die inzwischen nicht mehr hergestellt werden kann, weil man sich so zurückgebombt hat und sowas. Und der Ursprung der ganzen Sache ist kein Rollenspiel, sondern ein Strategiespiel, was auf so einem Sechserkraster gespielt wird mit so, ich sag dazu immer Püppchen, aber das sind eben eigentlich Zinnfiguren. Und kommt sich überhaupt nicht in die Quere mit Romanen. Und das, weil das eben keine Erzählform ist in dem Fall. Man übernimmt zwar technische Daten, und als ich für Battletech geschrieben habe, ich habe 4 Battletech-Romane geschrieben, da war die Vorgabe, dass in jedem Roman mindestens ein Mech-Gefecht vorkommen muss. Ist aber egal, was für eins, was für Mechs und wer gewinnt oder sowas, das war alles völlig mir überlassen. Es sollte eben eins drin sein, damit man so ein bisschen den Bezug hat zu diesem Spiel. Aber das war's. Also war keine Vorgabe, wer da agiert, wer da gerade der Herzog von Blablabla ist. Und das wurde alles in Quellenmaterial entwickelt oder hauptsächlich tatsächlich in den Romanen, aus denen das Quellenmaterial gekommen ist. Und ähnlich wie beim Schwarzen Auge ist es auch da so, dass es auch in der anderen Richtung Wechselwirkungen gab. Also der, ich glaube, Wolfhound-Mech, der ist von Michael Stackpole zuerst in einem Roman etabliert worden, bevor er dann als Spielfigur aufs Brett kam. Und beim Schwarzen Auge ist es auch so, dass wir zum Beispiel in der Filiasson-Saga ein paar Sachen beschreiben, wo halt Weißfläche war im Quellenmaterial, wo die Leute von der Rollenspielredaktion dann sagen, das ist ja interessant, das übernehmen wir jetzt. Das ist nicht andauernd, aber es kommt vor. Und so webt man dann eben so eine Shared World auch über Cross-Media, wenn man das mal so ausdrücken will, webt man die dann da zusammen, damit der Wiedererkennungswert höher wird und damit dann gegenseitig sich dann auch anspornen kann.
Bei der Filasson-Saga, ich glaube, ihr schreibt das da ja zu zweit. Bin ich da richtig in der Annahme?
Ja, Bernhard und ich.
Ja, ich hatte das bisher noch nicht das Vergnügen, das zu lesen. Ich habe einen riesen Stapel noch zu Hause. Aber wie ist das dann, wenn man zu zweit so einen Roman schreibt? Sprecht ihr euch da regelmäßig ab oder nur in größeren Abständen und jeder hält seinen Strang für sich? Gibt es da Überschneidungen?
Also die Filiasson-Saga hat tatsächlich in der Geschichte angelegt schon eine Dualität, weil es um eine Wettfahrt geht. Es geht um die Wettfahrt, um den Titel König der Meere. Und es treten dort zwei Kapitäne an, zwei torvalschen Kapitäne mit ihren Mannschaften. Und die umsegeln halt die bekannte Welt und stellen sich 12 heroischen Aufgaben. Diese 12 heroischen Aufgaben waren im Rollenspiel 12 Rollenspielabenteuer und sind jetzt 12 Romane. Also ein Abenteuer ist ein Roman. Und die Dualität kommt dadurch zustande, dass eben diese beiden Mannschaften unterwegs sind und Bernhard schreibt die von Beyond dem Blender und ich schreibe die von Aslaug Filiasson. Und wenn wir jetzt einen Roman angehen, dann gucken wir zuallererst mal in das Abenteuer. Das gibt es in verschiedenen Versionen, weil das halt verschiedene Auflagen durchgemacht hat. Die schauen wir uns alle an und ziehen daraus, was denn passieren muss in dem Roman. Ne? Also da in dem Abenteuer steht ja keine Handlung drin, sondern es steht drin, wie ist die Umgebung, wer sind die Gegenspieler, was ist die Aufgabe. Aber welche Figur jetzt wie agiert, um diese Aufgabe zu lösen oder an der Aufgabe zu scheitern, ist offen. Und wir machen eben einen Szenenplan dann, wo wir uns vorstellen, so könnte die Handlung aussehen und welche Abschnitte dieses Szenenplans werden aus der Sicht von Beyond dem Blender und seinen Leuten beschrieben und welche aus der anderen Sicht von der anderen Mannschaft. Und damit ist auch klar, wer was schreibt. Und dann können wir tatsächlich im Grunde jeder für sich schreiben. Und wenn wir in die heiße Phase kommen, dann schicken wir uns unsere Texte gegenseitig zu. Wir lesen die durch, also machen unsere Anmerkungen dran. Das ist ja heutzutage alle mit diesen Anmerkungsfunktionen aus der Textverarbeitung sehr einfach. Und treffen uns dann circa alle 2 Wochen. Und zwar bei mir, weil ich 2 Bildschirme habe. Und da kann man dann einfach geräumiger arbeiten bei mir in meinem Arbeitszimmer. Und gehen das dann durch. Und natürlich ist dann der aktuelle Textabschnitt das im Wesentlichen Relevante. Aber wir sprechen natürlich dann auch darüber, was gibt es für Herausforderungen an dem, was der andere gerade schreibt, was können wir uns da noch vorstellen oder auch, wie können wir das noch enger verknüpfen, was wir da jetzt gerade machen, dass also diese Stränge noch etwas besser zusammenpassen und manchmal überkreuzen die sich auch, wenn die Mannschaften sich treffen.
Und wenn ihr diese Saga dann fertig einmal habt mit den 12 Bänden irgendwann, was denkst du, wirst du dann erstmal Schwarze Auge pausieren oder hast du da Lust oder vielleicht jetzt schon im Kopf, was du dort vielleicht noch direkt auch mal weiterschreiben möchtest?
Also Bernhard und ich haben festgestellt, dass wir mit Sicherheit zu den Top 5 Autoren zählen, was die Anzahl an Beiträgen für das Schwarze Auge anbelangt. Ich habe unter meinem Pseudonym Bernard Craw vor der Filiasson-Saga schon 7 Romane geschrieben bei das Schwarze Auge und Bernhard, ich glaube 8, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat 8 geschrieben. Und jetzt kommen noch die Filiasson-Romane dazu. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo dieser Gedanke der Shared World, wo viele Leute zu beitragen und was davon lebt, dass es so bunt ist und so viele Blickwinkel erhält, wo der dann nicht mehr so greift, wenn ein oder zwei Autoren das so dominieren. Und das gefällt mir nicht. Also ich möchte schon gerne, dass es eben dieser wunderbare, schöne Flickenteppich ist oder vielleicht ist Mosaik das bessere Bild, also wo viele Leute zu beitragen. Und deswegen, also das ist einer der Gründe, aus dem ich schon stark dahin tendiere, mich da rauszuziehen nach der Filiasson-Saga. Der andere ist, dass auch einfach das unheimlich viel ist. Also 12 Filiasson-Romane zu schreiben und 7 vorher geschrieben zu haben, dann ist auch mal gut. Also dann kann man auch mal wieder sagen, obwohl ich ja zwischendurch auch oder nebenläufig auch andere Sachen mache, aber irgendwo denke ich dann ist das ist mein Fußabdruck in Aventurien dann auch irgendwo.
Naja, ist ja auf jeden Fall auch kein kleiner Fußabdruck, der denn da stehen wird. Jetzt nur noch eine letzte abschließende Frage. Wo wird man dich denn in den nächsten Wochen, Monaten noch so zu sehen bekommen, außer für die Leute, die jetzt nicht das Glück hatten, dich auf der BrühlCon zu sehen?
Also jetzt bald ist ja die GutCon, also in Oelde, Westfalen, auch eine Perigodan-Convention. Ansonsten, es gibt auf meiner Terminseite, also bei Robert Corvus.net gibt es eine Terminliste, wo alles drinsteht. Und was für mich immer besonders schön ist, weil das besonders intensive Veranstaltungen sind, ist, wenn ich in der Buchhandlung lese, weil ich da kein Zeitlimit im eigentlichen Sinne habe. Also wenn die Leute Interesse haben, kann ich nochmal eine Stelle mehr lesen oder wir können noch etwas länger miteinander diskutieren. Und das kann dann auch mal statt der geplanten 1,5 Stunden auch mal 2,5 Stunden dauern. Das ist dann nicht so schlimm. Und das ist jetzt demnächst tatsächlich zweimal. Einmal für die Filiasson-Saga in Fürth und nächsten Monat, einen Tag vor der Buchmesse, also bevor die Buchmesse startet, sogar in der Nähe der Buchmesse, also vielleicht für die Leute interessant, die früher anreisen, in der Buchhandlung Bersch in Flörsheim am Main. Und da geht es um meine aktuelle Fantasy-Trilogie Gezeiten der Macht. Und zwar fange ich da auch vorne an. Also die haben sich gewünscht, dass man, obwohl der zweite Band schon draußen ist, dass man doch vielleicht nochmal den ersten Band vorstellt. Das ist dann Berg der Macht. Das würde ich dann da machen. Das sind auch so Sachen, ihr merkt ja, ich habe immer Wortfindungsschwierigkeiten und komme mal so ganz schlecht ins Gespräch rein. Aber wenn ich so Gezeiten der Macht vorstelle, dann neige ich da zum Rumquasseln. Also das ist so eine Trilogie, über die ich unheimlich gerne unheimlich viel erzähle, vor allem wenn ich dann so lese. Also da bin ich dann nicht ganz so schüchtern, wie ich jetzt im Interview hier war.
Ja, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Du so als Rampensau, nee. Dann sage ich auf jeden Fall jetzt mal vielen, vielen lieben Dank fürs Gespräch und ja, viel Spaß noch an dem weiteren Abend.
Ja, danke gleichfalls. Und ich kann jedem, der die Gelegenheit hat, nur empfehlen, auch mal zum BrühlCon zu kommen. Das ist eine schöne Veranstaltung.
Ja, man sagt, es ist sehr gut und habe magische Kräfte. Ciao. Jo, jetzt sind wir wieder in einem kleinen geheimen Gespräch beim, wie hast du es vorhin genannt?
Beim ILT-Team. Ich habe nie was von ILT
Team gesagt. Du wolltest aber sein wie...
ILT was? Nein, ihr habt eben über Waffeleisen und Biberschwänze geredet und ich hatte ganz fürchterliche Schmerzen.
Das war vorhin, aber du hast noch irgendwas vom A-Team gelabert. Du wolltest so aussehen, wie wenn er fliegt.
Ich wollte so aussehen wie Dwight Schultz im A-Team, wenn er fliegt.
Das meine ich
habe
doch,
dieses mächtige Gerät auf den Ohren und dieses komische Ding davor. Und
richtig ganz mächtig.
Großartig, ein mächtiges Gerät.
Ich habe es jetzt umbenannt in das ILT Team.
Das ILT Team? Muss ich zum ILT Team gehören?
Naja, du könntest...
Ich meine, Robert Corvus gehört jetzt zum ILT-Team.
Hat er uns versichert gerade
eben? Ja, gut.
Ja, okay. Und ich glaube es ihm immer noch nicht.
Ich glaube es ihm auch immer noch nicht.
Ich habe ihm auch gesagt, also, und da hat er witzigerweise kurz innegehalten.
Ganz kurz.
Ich sagte,
Zucken war zu sehen.
Ja, ich sagte nur, ich glaube immer noch, er macht das nur, um die Fallhöhe aufzubauen. Er will einfach, dass die Fallhöhe umso höher ist, wenn er ihm was antut.
Da bin ich voll und ganz bei dir, dass er... damit etwas bezweckt.
Das ist diese Eiseskälte in den Augen.
Auf jeden Fall. Das ist, ich glaube auch immer noch fest an die Miniserie Gookies 12 Todesqualen.
Ja, das wird dann nach der Filiasson-Saga kommen.
Genau.
Wahrscheinlich.
Ja,
Nee, ich musste ja auch feststellen im Podcast, nachdem er immer mehr greift ist, wie er sagt, und Cookie versteht und sagt, er trägt die Welt.
Wir müssen das glauben, ja.
Ja, umso mehr hasse ich Cookie in der alten Auflage.
Ah, umgekehrte Psychologie.
Ich weiß auch nicht, es ist so, als
er ob macht den Bill Cosby.
Es ist, oh Gott, er kommt mit Schlafgas, er kommt mit Äther.
Es ist gar fürchterlich.
Nein, ich meinte eher, als ob diese Lücke gefüllt werden musste, der Hass, und ich bin da reingerutscht. Hast du ja mitgekriegt nach dem einen Band, ich bin da bei den Silberbinden gerade kein Cookie-Freund.
Warum nicht? Ich meine, ihr hackt doch sonst immer auf Tiffy rum.
Ja, aber Cookie.
Und jetzt ist Tiffy nicht mehr da und jetzt behakt ihr euch mit Cookie.
Oh, doch, nein,
Cookie,
er ist noch da.
Er ist immer noch da. Und Cookie ist so, habe ich ja vor kurzem bezeichnet, als der überall zugleich unterlassene Hilfeleister.
Oh mein Gott, es ist fürchterlich. Aber man muss Cookie ja eins lassen, ne? Der hat ja keinen Freund. Wie hieß der? Sergeant Eberhard oder?
Eberhard.
Nee. Ja, aber nee. Da, wo wir aktuell besprechen, ach nee, der hat das noch nicht. Das ist da, wo ich gerade lese. Da ist auch Iltu und so weiter alle schon da.
Oh mein Gott, das ist ja fürchterlich.
Aber ich meine, es wurden ja auch drakonische Strafen über Cookie verhangen. Wegen Befehlsverweigerung durfte ein halbes Jahr keine Mohrrüben kriegen. Aber er hat ja bei einer Wette wieder welche gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, offiziell dürfte er keine bekommen.
Ja, du. Kein Kraulen hinterm Öhrchen.
Also ich bin da ja, nein. Ich bin da weiterhin skeptisch, was Cookie angeht.
Ja, also ich glaube es auch nicht.
Also ich glaube es von ihm nicht und ich mag Cookie auch immer noch nicht. Ich behalte mir da meine eigene eigenständige Meinung.
Ich muss sagen, obwohl ich ihn in der Erstauflage jetzt aktuell mehr mag, obwohl gerade kratzt da so wieder ein bisschen dran. Aber ich fand die Einschätzung von einer Charakterin sehr gut, dass sie mit diesem Ego-Monster nicht auf die Tour gehen will.
Ja gut, jetzt habe ich natürlich auch wieder 20 Hefte Rückstand, da kann ich dir jetzt leider nicht folgen. Ja,
aber ich habe noch halt relativ am Anfang.
Diesen alten Spaßvogel vor Augen und das ist ein Humor, den ich einfach nur begrenzt komisch finde. Genau, nur getoppt von der Witzrakete.
Übrigens. Genau wie mit den Kaffeekannen. Ne?
Ja, Kaffeekannen finde ich auch. Okay, nee, da finde ich Cookie dann auch schon wieder besser. Weil Kaffeekannen sind mein Hassobjekt. Es geht aber nichts über die Witzrakete. Ja, ich finde die ja großartig. Hallo? Nimm das Grinsen aus dem Gesicht. Die Witzrakete war toll.
Ich kann dazu nichts sagen.
Du kennst die Witzrakete nicht?
Nein.
Das war auf der Leserkontaktseite, wo Leser ganz schlimme Witze. Ich habe gestern Abend einen gelesen, der war aber nicht in der Witzrakete, aber ähnliches Kaliber.
Wurde da nicht letztens zu aufgerufen von einem der Autoren?
Genau, von Michael Markus Turner, der hat das auf Twitter gemacht. Und ich glaube, einer der eingereichten Witze war, warum atmen Häuserverkäufer Methan, weil es Makler sind? So.
Oh,
und so, genau, so hat die Witzrakete funktioniert.
Oder von unserem Podcast-Imperator.
Ja, bitte.
Was stellen wir denn mit dem Wald an? Ja, soll ihn doch der Perry roden.
Au. Oh.
Ja.
Mich schmerzt.
Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt auch physische Schmerzen verspürt.
Auf jeden Fall. Aber das war das Niveau der Witzrakete. Und da konnte man früher als Leser einen Witz hinschicken und auch 10 Mark gewinnen.
10 ganze Mark.
10 Deutschmark.
Ich habe dir vorhin 5 Euro in den Schlüpper da gesteckt, weil du dich obenrum ausgezogen hast.
Ja, das da kannst du ja mal sehen, wie billig ich eigentlich bin.
Hallo.
Wollen wir uns eigentlich über vernünftige Dinge unterhalten oder bleiben wir einfach beim Konzept über Scheiße zu reden? Ich frage nur.
Ich weiß nicht, ich finde das Scheiße gar nicht so schlecht, aber es kommt da gleich noch zu richtigen Themen.
Weil darf ich überhaupt Scheiße sagen?
Was?
Ja, wir sind explicit, das geht klar.
Okay, alles klar.
Ich setze immer alles auf explicit.
Ja, dann ist gut.
Sicher ist sicher.
Ja, kein Scheiß, ne? Nee, okay, weiter. Ja.
Hitler, Fotze.
Tja, hör uns ja auf, mich zu podcasten.
Das hatten wir ja schön. No. Ja. Nein, weil ich werde jetzt hier was machen, das wird hier einmal in der dritten Macht eingespielt.
Oh mein Gott.
Aber auch für Jules Vernes Erben.
Was ist Jules Vernes Erben? Klär mich bitte auf.
Ja, ich mache mit dem Nils von gestern, heute, übermorgen, dem Jean-Luc Picard-Podcast, mache ich ein kleines Projekt, in dem wir über Science-Fiction sprechen, vor allem über alte Science-Fiction.
Ja, hervorragend, mein Thema.
Und wir haben in der ersten Folge gesprochen über Träumen Androiden von elektrischen Schafen, beziehungsweise über Blade Runner.
Das ist ja schon fast ein modernes Werk. Ich dachte, ihr redet jetzt über Klassiker wie Flugplattform XB1 antwortet nicht. Oder?
Nee, wir sind jetzt noch weiter zurück. Wir haben in der zweiten Folge, die ist noch nicht draußen, die wird jetzt am ersten Sonntag im Oktober versendet. Das geht dann um Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer. Da besprechen wir das Buch und den Film von Disney.
Das Buch ist sehr schön. Über den Film von Disney müssen wir nicht reden, oder?
Doch, das musste man, wegen Esmeralda. Das war die Seehunddame.
Ja, ja, nein, das war dann ein Argument.
Daher, wir werden demnächst unsere Themenmonate haben. Es geht nämlich um künstliche Menschen in der Geschichte und in der Science Fiction. Und künstliche Intelligenz, künstliche Persönlichkeiten, künstliche Menschen sind bei Perry Rhodan ja auch in der aktuellen Handlung keine Seltenheit.
Da gebe ich dir wohl recht. Seid ihr wahres Leben?
Genau, die Frage, also, die bei uns immer gestellt wird.
Ich denke da jetzt tatsächlich zuerst an Postbis, weil ich ja tief in der Vergangenheit der Serie verwurzelt bin.
Man ja sagen muss, die Postbis sind ja meist
Menschen.
Ja, die sind, obwohl es gibt unter einigen einen ganz schönen Menschenhype, die sich dann auch schon jetzt gerade in der aktuellen Handlung recht menschenähnlich ausstaffiert hatten.
Ja, wobei mich bei den Postbis immer gereizt hat, dass sie im Prinzip aussehen wie ein Flachbildschirm oder ein Würfel oder worauf
sie gerade Bock haben.
Ja. Und das finde ich dann auch zum Beispiel deutlich cooler als bei Borg.
Ja.
Die ja nur irgendwelche komischen Anbauteile haben und so ein Postbi, der kann ja, wenn der aussehen will wie Mülleimer, dann ist das so. Und das,
ja, aber das war irgendwie großartig. Bei Perry war das von Anfang an relativ normal. Es fing ja schon an auf dem Planeten von S mit Homunk.
Mhm. Stimmt.
Worauf auch nie darauf eingegangen wurde, wie weit der künstlich ist, glaube ich. Oder erinnere ich mich da falsch?
Nee, der war einfach da. Ne? Der ist einfach
richtig, war ein künstlich geschaffener Mensch. Wir wissen nicht, ob er innen verdrahtet war oder einfach nur...
Nee, gut, ich meine, da deutet ja der Name schon drauf hin, Homunk, das ist ein künstlicher Mensch.
Genau, der Homunculus, ein kleiner künstlicher Mensch.
Genau. Aber wie der geschaffen wurde, das, ich weiß nicht. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber...
Nee. Ich wird man auch nicht lesen.
Nee.
Er wird ganz, ganz später mal in seine Einzelteile zerlegt.
Stimmt.
Geht ja auf die Suche nach Einzelteilen mehr oder weniger.
Stimmt.
Im letzten Zyklus, aber das wie er geschaffen wurde, nee.
Aber ein Schicksal, das widerfährt jedem Androiden, oder?
Ja, irgendwie also schon.
Ich erinnere mich da an den aktuellen Picard-Trailer mit dem Koffer
Data, ja.
Voller Datas.
Eine Schublade voller Data.
Das ist auch schön. Eine Schublade voller Data.
Die Kruschbar-Schublade, jeder hat sie.
Ja, aber auch natürlich ein großes Schicksal bei Perry Rhodan, ein wirklich künstlicher Mensch, der allerdings mal früher ein Mensch war, ein Bote von S, Loto Carete.
Ja. Ja.
Ein menschlicher Geist in einem komplett künstlichen Körper, bei dem sogar jegliche Körperfunktion nachgebaut wurde.
Hm. Dann sind wir jetzt aber schon kurz vor der Gehirn-Odyssee in Naupaum. Ja, wo wir das Gehirn quasi überall irgendwann mal haben.
Ja,
und dass wir den Menschen dann aufs Wesentliche reduziert haben. Ist total die kranke Vorstellung. Und dann ist das Gehirn von jemandem, pflanzt das irgendwo ein und so, was?
Ja, da ist es, bei Perry ist es zum Schluss irgendwie so, die Grenze verschwimmt. Also es ist auch, wenn es im Endeffekt künstlich geschaffenes Leben ist, es ist Leben. Es kommt drauf an.
Ja, aber es wird doch, glaube ich, nie so thematisiert wie beispielsweise in Star Trek Measure of a Man.
Ja.
Die ja sich explizit um diese Frage dreht.
Aber es war automatisch so. Sie haben einfach nur relativ primitive Kampfroboter. Aber die Menschen haben jetzt, also die Terraner haben ja, glaube ich, jetzt nicht wirklich eine intelligente Androidenrasse selber erschaffen. Oder irre ich mich da?
Nein, haben sie nicht.
Aber die künstliche Lebensformen werden dort von Anfang an als möglich und auch als gleichwertig behandelt.
Ja, oder als überlegen, wenn ich mir Nathan angucke.
Oder
der ja auch eine Lebensform irgendwie ist.
Ja, oder aber kein künstlicher Mensch, der ist.
Laire.
Ja.
War gut. Ja auch künstlich und man weiß nicht, inwieweit.
Ja, aber Nathan ist ja wirklich nur vergeistigt. Es ist ja kein künstlicher Mensch. Es ist eine künstliche Intelligenz.
Aber in meinen Augen ist Nathan ein Lebewesen.
Ja.
Ja, aber wir gehen ja wirklich jetzt vom künstlichen Menschen.
Ja, gut, okay.
Weil
Nathan. Dann dürfen wir aber auch nicht von Postbis reden.
Ja, die gibt es aber teilweise auch in menschlicher Gestalt. Vor allem jetzt später in dieser anderen Variante. Wie hießen sie doch mal? Posmis?
Posmis, genau. Und wofür steht POSMI doch mal?
Das war doch jetzt nur, weil die genau wie der Bordrechner des aktuellen Flaggschiffs quasi etwas eine Syntronik auf Halbraumbasis darstellen.
Die hatten Gelpacks an Bord, ne? Ich glaube, so war das.
Ja, oder so.
Oder war das wieder was anderes?
Das war Voyager, glaube ich.
Mist.
Wo das Schiff einen Schnupfen kriegen kann.
Ja, das war ganz fürchterlich.
Ja, aber bei Perry Roden war das irgendwie immer relativ...
Es war da.
Ja, es war da.
Fertig.
Es war einfach reichhaltig und man hat es akzeptiert.
Genau.
Ich werfe mal eine These in den Raum. Sind bei Rodan nicht viele Dinge einfach da und akzeptiert, die bei anderen Sachen erklärt werden?
Ja. Das macht es teilweise so erfrischend, weil es wird so dargestellt, es ist einfach normal. Weil es normal ist, muss es nicht erklärt werden.
Also ich meine, ich habe sowas Beklopptes wie Materie senken oder Materie quellen. Und es gibt zwar Erklärungen, aber... Die sind ja niemals so tief schürfend, wie sie eigentlich sein müssten, sondern es ist immer so, Alter, was ist denn das für ein kranker Scheiß?
Okay, das wird auch einfach erklärt mit
Zwiebelschalenmodell.
Das verstehen wir eh nicht, das ist so weit über uns.
Ja, aber das findest du sonst nirgendwo.
Nee, so weit hängt sich auch keiner also, raus.
Na, überleg mal, selbst die Macht wurde durch irgendwelche komischen Chloroplasten, die ich gefressen habe,
erklärt. Ja, und es wurde nicht gut dadurch.
Nein, natürlich wurde es nicht gut. Ich finde das ja gut, dass es Kosmokraten gibt, die nicht erklärt werden.
Erklären heißt entzaubern.
Ja, richtig.
Das ist auch so.
Definitiv. Richtig. Das kann ganz schlimm schief gehen. Zum Beispiel Chloroplasten, die Macht verleihen.
Naja, es wurde ja nochmal geredconnt, dass sie nicht die Macht verleihen, sondern dass sie nur...
Ein Feld ausstrahlen oder was?
Ja, später wurde es, glaube ich, nochmal geredconnt, dass sie einfach nur bei Leuten, die die Nacht stark nutzen können, noch verstärkt auftreten. Sie sind einfach nur ein Symptom. Und wir haben gerade einen Spanner, der vor der Männertoilette mit einer Kamera steht.
Starke Erschütterung der Macht.
Es wird wahrscheinlich direkt veröffentlicht, ohne
Umwege.
Auf
jeden Fall, natürlich.
Er lacht schon fies.
Es ist fürchterlich. Ich mag Twitter ja nicht, ne? Das ist ja ein ganz schlimmes Netzwerk,
wo
nur komische Menschen rumhängen. Das möchte ich jetzt mal so
sagen. Ja, komische Menschen, die auch komischere Videos auf ihren Handys haben.
Echt, das ist ganz schlimm. Aber ich meine, was willst du von solchen Menschen anders erwarten?
Wir sind so schön beim Thema wieder geblieben.
Wir schweifen doch nie ab. So, künstliche Menschen.
Ja, bei Loto. Der hatte ja, glaube ich, das habe ich nur nachlesen, weil ich habe das Ende seiner Ära quasi erlebt.
Okay. Weil Loto zählt für mich nicht so richtig, weil Loto war ja quasi mal ein Mensch.
Ja, aber trotzdem nicht ganz richtig. Ich glaube, das hat ihn auch immer noch irgendwie so ein bisschen angefuchst.
Nee, also Loto war ursprünglich ein Mensch und der war später ja angefuchst, weil er halt einfach umgebaut wurde oder... Weil er ja in den Roboterkörper reintransplantiert wurde.
Das meine ich ja. Das später, dass es ihn ja auch so angefuchst hat, weil er hatte ja einen komplett richtigen Körper, aber halt nur künstlich.
Ja, aber ich ihn jetzt nicht als künstliches Wesen. Weil ist ja nur zur Hälfte. War ja...
Ja, dann kannst du aber, um mal den Bogen zu Star Wars zu schlagen, Lord Grievous auch nicht als künstliches Wesen zählen.
Nee, würde ich auch nicht.
Hallo?
Würde ich nicht, ne?
Warum nicht? Der hat doch quasi nichts mehr außer Hirn und irgendeine Pumpe.
Ja, da ist jetzt wieder die Frage, wo hört es auf, wo fängt es an?
Ja.
Ich sag mal, Loto sehe ich auch nicht als Cyborg, weil er wirklich nichts Organisches mehr hat. Bei ihm ist ja alles ersetzt worden. Jedes Atom, es ist nur sein Verstand ist dort drin. Vielleicht auch nur nachgebildet, aber er hat ja eigentlich keinen organischen Körperteil mehr, oder?
Da kommen wir gerade ganz bös ans ganz aktuelle Heft dran. Ohne viel zu spoilern.
Ah, ja.
Aber auch das ist so ein Konzept, was eigentlich nur bei Rodan geht, ne? Also das einfach den Geist zu transferieren, das findest du, glaube ich, auch sonst nirgendwo, oder?
Wurde das nicht auch mit einigen Wissenschaftlern gemacht, dass die irgendwo auf Gerätschaften übertragen wurden? War da nicht was mit Hamela oder sowas?
Mit was?
Mit was?
Gab es nicht bei Perry Rodan auch irgendwie so einige Wissenschaftler, deren Verstand dann irgendwie auch auf... Was Künstliches übertragen
worden? Du hast ganze Mutanten in irgendwelche... In ganzen Meteoriten oder Asteroiden versteckt.
Der Zyklus, den ich immer wieder vergessen würde.
Ich meine, irgendwas im Kopf zu haben, dass Hamela oder sowas auch irgendwann in irgendwas transferiert wurde. Oder?
Hamela ist doch hier Paratender von Beut Magor.
Die Hamela-Tube. Das war, aber jetzt... Ich habe zu viel Informationen im Kopf, als dass ich jetzt wieder rausziehen kann.
Oh Gott, nein, bitte aber nicht.
Ja. Der war quasi Geist in der Maschine, wenn man so will.
Aber was ist mit diesem kranken Konzept der Konzepte, wo du quasi 12 Menschen in einem hast?
Dieses Konzept geht mir konzeptuell zu weit.
Ich glaube, das ist Bardiok-Zyklus, ne? Wo die Konzepte auftauchen.
Konzepte tauchen immer wieder mal auf.
Ich glaube aber, da tauchen sie als erstes auf.
Ja, das weiß ich nicht. Da soweit bin ich noch nicht.
Mit den Konzepten wird es ja richtig extrem, als die Menschheit umgesiedelt werden soll, als sie in ES zum Teil aufgehen.
Aus Platzspargründen werden Menschen dann konzeptuiert, oder was?
Werden hochgeladen.
Aber ist das dann nicht auch ein künstlicher Mensch? 12 in einem?
Ja, wir haben jetzt ja nicht gesagt, es muss künstlich sein wie roboterhaft, weil im Endeffekt die Replikanten aus Blade Runner zählen für mich auch als künstlicher Mensch, weil die sind designed.
Die würden für mich auch als künstlicher Mensch zählen, auf jeden Fall.
Und
halt, die ganzen Duplos, die sitzen aus bei Meister der Insel.
Ja, natürlich, ja, stimmt.
Eigentlich alles künstliche Menschen, die ganzen Tefroder. Kamen ja alle aus der Schablone. Könnte man eigentlich sagen, künstliche Menschen.
Stimmt.
Ja. Ich merke immer wieder, alles war schon mal da im Perry.
Ja, wir haben
die. Da gibt es doch, diesen geilen Roman, ich glaube, von Richard Harris über diesen Detektiv, der Klone von sich machen kann, die auch farbig markiert sind, wenn sie irgendwie eine kürzere Lebensdauer haben. Ich komme nicht auf den Titel.
Klone und farbig markiert klingt für mich nach Paranoia, dem Rollenspiel.
Nee, ist es aber nicht. Das ist so ein Hardball-Detective-Roman und der kann halt für verschiedene Aufgaben farbig markierte Klone von sich machen.
Interessant.
Nee, und okay. Die sind halt auch weniger wert und können nur bestimmte Aufgaben. Ich meine, es war Richard Harris.
Ich weiß nicht, ob ich Klone noch mit akzeptieren würde, wenn es wirklich gezüchtete Klone sind,
ja.
Weil es ja einfach nur Kopien sind von einem Mensch. Weil, ich weiß nicht, ob ich das als künstlich bezeichnen will, weil das ist ja nicht Design, das ist einfach nur, wir haben es nochmal neu gemacht.
Ja, aber dann lass uns doch mal erstmal versuchen zu definieren, was ist ein künstlicher Mensch?
Also für mich ist ein
veränderter Mensch.
Für mich ist ein künstlicher Mensch, bei der entweder zum größten Teil anders neu gebaut wurde.
Okay.
Beziehungsweise der von Grund auf designt wurde.
Also für mich wäre es auch von Grund auf designt, ohne dass irgendein Bewusstsein reintransferiert wurde, sondern wirklich von Grund auf konzipiert, erschaffen.
Okay, ab Ausnahme Posmis, weil deren Bewusstsein ist auch ein Zufallsprodukt. Das wird ja nicht programmiert.
Dann scheiden aber Duplos zum Beispiel aus.
Ja.
Nach dieser Definition, was ich ja schade finde. Weil für mich sind das künstliche Menschen.
Ja, das ist jetzt auch wieder so. Es ist schwierig zu festzulegen.
Lass uns noch früher gehen. Was sind die von den... Wir warten.
Das macht wie jeder schon jemand Bilder von uns.
Da sitzt man in der Ecke und unterhält sich und die Leute kommen einfach mit Kameras
vorbei. Die nutzen das aus, dass wir verkabelt sind und uns nicht wehren können.
Ach so, das... Du meinst, da kommen gleich 20.000 Leute. Ciao.
Ja. Bald gibt es den chinesischen Podcast Die Dlitte Macht.
Die Dlitte Macht.
Ja, Die Dlitte Macht.
Der Penny Lodan Podcast.
Genau.
Komm, wir schweifen mal ab. Ich kenne doch diese alten drei Fragezeichen-Hörspiele mit der grüne Geist oder der tanzende Teufel.
Felolin, für immer Felolin, nach 700 Jahren vernichtet.
Die waren so herrlich politisch korrekt
damals. Ja, natürlich. Das kann man heute auch nicht mehr machen. Ne? Aber
wir hatten ja schon ganz am Anfang bei Payroden Androiden im Endeffekt, die Wachroboter der...
Ja, aber das waren Metallköpfe, die sehen ja aus wie Zylonentoaster.
Ja, okay, aber die waren schon nach... Ja, okay, die hatten keinen...
Aber du hast ja relativ früh schon veränderte, durch die Individualverformer übernommene Menschen, wo ja ein altes menschliches Bewusstsein überschrieben wird. Durch diese Individualverformer.
Okay, da so weit bin ich noch nicht.
Und bei den Molekülverformern später.
Die waren ganz am Anfang.
Achso, die meinst du?
Die waren so richtig. Band 6 oder
7. Stimmt, die IV ist ja schon. Ich habe gerade MV gedacht.
Nee, Molekülverformer kommen ja dann später im Pandora-Zyklus vor.
Ja, gut, jetzt sind wir auch schon.
Die
das
sind
war ja in das Grauen.
Das kam
ja
der Grauen.
Der war gut.
Nein,
der
das war gut. Anfang Mist, das Ende geil.
Das Grauen?
Ja.
Hilf mir kurz auf die Sprünge.
Da kam das allererste Mal ein Molekültransformer drin vor.
Performer, nicht Transformer.
Ich sag immer Transformer, MV. Schon im letzten Podcast.
Ach so, stimmt.
Napoleon Prime.
Ja, ist das ein künstlicher Mensch oder nicht?
Nee, das ist ja ein Formwandler. Das ist ja
eine komplett eigene Lebensform.
Das ist ein Formwandler. Das ist ein Odo.
Der täuscht ja nur vor. Und ein Individualverformer, ist das einfach ein Besessener oder?
Würde ich schon sagen.
Die hatten ja das Bewusstsein ausgetauscht, weil das menschliche Bewusstsein war ja dann im stillgelegten Körper. Mhm. Der war ja im Tiefschlaf drin und die hatten ja nur den menschlichen Körper übernommen.
Also quasi Proto-Odos. Die konnten sich nicht selber verformen, aber sich auf eine andere Form draufprägen.
Transmitieren.
Micha, wenn du endlich Treffen der Serien liest, wirst du auch Odo und die Molekülverformer endlich in einem anderen Licht sehen.
Ich gelobe.
Ja, wir haben es alle jetzt hier aufgenommen. Er hat gelobt, er wird es endlich lesen.
Ich lese Aha, es. Ich habe es selber noch nicht gelesen.
Was?
Ich habe es selber noch nicht gelesen.
Ja, wir machen demnächst bei der Night of the Pots am 2. Oktober, haben wir eine halbe Stunde ein Panel. Und um das zu füllen, habe ich gesagt, Silberband, nein, das schaffen wir nicht. Belanglos rumquatschen, scheiße. Wir machen das.
Eine Mischung aus beiden.
Abschweifen werden wir sowieso, aber das kann man in einer halben Stunde unterbringen. Und das ist ein Verbrechen, das nicht zu kennen. Star Trek trifft auf Perry Roden.
Das ist ein großes Verbrechen.
Ja, ich finde, es ist allein schon schön, solche Dialoge. Ja, Picard zu Perry, ja, was würden Sie jetzt eigentlich machen, wenn wir ja mit unserem Phaser auf Ihr Schiff feuern würden? Naja, wir würden die Schilde ausschalten und die Restwärme des Beschusses nutzen, um die Quartiere zu heizen.
Darauf wird's rauslaufen.
Oder wir setzen mit einem Beiboot über. Perry, unser kleinstes Beiboot ist immer noch größer als die Enterprise.
Das stimmt.
Ja.
Das muss man sich auch mal so.
Ja, die Dimensionen waren immer groß und mächtig bei Perry.
Ja, das ist alles
immer
so
noch.
Das ist so zu Zeiten der Olymp spielt das. Also.
Ja, überhaupt, wenn man sich Dinge anguckt, die im Periversum möglich sind, dass Erden durch Mahlströme fallen oder ganze Planeten versetzt werden.
Sonnensechsecktransmitter.
Ja, solch großartige, die gehen ja bei Star Trek gar nicht.
Ja, und da sind aber auch solche Sachen wie ein künstlicher Mensch, sind da so.
Ist ja egal, something brauchen wir nicht drüber reden.
Ist ja Kinderkram.
Das habe ich im Kindergarten gebaut.
Obacht. Wenn man sich den neuen Star Wars anguckt, ist die Starkiller Base ist ja auch ein umgestalteter Planet. Das geht dann schon fast wieder in die Richtung.
Das ist einfach nur das Gesetz von Star Wars. Es wird jedes Mal größer. Die bauen immer nur einen größeren Todesstern.
Und es geht immer noch schneller kaputt.
In der gleichen Geschichte.
Und sie haben nie Geländer.
Aber das ist etwas, was auch im Periversum passieren könnte. Die gestalten einen Planeten zur Waffe um.
Naja, ich glaube in nächster Zeit nicht. Weil... Ich sag mal, die große Gigantismusphase ist ja Gott sei Dank vorbei.
Ja, wobei, wenn man sich die Raumschiffe anguckt, die sind immer noch groß.
Ja, aber wir haben nichts mehr, was in Lichtsekunden gemessen wird.
Ja, das stimmt. Okay.
Und wir haben nichts mehr oberhalb von etwas höheren Wesen. Also wir haben noch nicht mal Superintelligenzen gerade, was auch mal recht angenehm ist.
Es ist sehr bodenständig und angenehm, ne?
Ja,
das finde ich sehr gut.
Ja.
Man denke an die Atopen. Atopenschiff.
Wir denken an die jenseitigen Lande.
Ja.
Weiter abheben ging nicht mehr.
Nein. Nein. Ich finde das schön, dass es gerade so ist, wie es ist. Und das ist gut.
Aber wie schließt. Ich drehe hier gerade meine eigenen Verpackung um.
Was tun Sie da?
Ich weiß es nicht. Ich bin sexuell erregt und mein Schlong hat.
Oh mein Gott, ja.
Ja. Wie stehst du eigentlich momentan zur aktuellen Handlung? Wir haben vorhin schon Ralf gefragt.
Wie stehe ich aktuell zu wem?
Zur aktuellen Handlung.
Ich bin 20 Hefte zurück, weil ich im Sommer ja gereist bin wie ein Verrückter.
Ja.
Und kann also tatsächlich nur meine Begeisterung bis Band 3014 zum Ausdruck bringen. Danach kenne ich es einfach nicht. Und ich habe den Zyklusauftakt sehr, sehr genossen. Ich meine, es ist jetzt natürlich nichts brandneues. Aber diese Vorstellung eines weißen Blattes Papier, das wir mit Band 3000 bekommen haben, die finde ich schon sehr, sehr reizvoll.
Und der perfekte Einstieg für Neuleser.
Ja, das musste bringen.
Ja.
Aus Marketingentscheidung. Aber ich finde es einfach sehr, sehr spannend und hoffe, dass die Expokraten den Mut haben, das nicht nach 100 Heften schon wieder zu drehen.
Ja, es ist so das Schöne.
Uns noch ein bisschen da drin lassen.
Du hast jetzt mal, auch wenn du ein Altfan bist und sonst so viel Wissen hast, du stehst momentan auf der gleichen Stufe wie die Protagonisten.
Ja, und du schmeißt auch eine ganze Menge Ballast über Bord, ne?
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr gut und sehr aktuell. Ich meine, das ist ein ähnlicher Schachzug, wie wir damals mit Abrams und Star Trek gehabt haben. Wir machen mal eben, verlassen die Zeitlinie und schmeißen den ganzen Kanon weg und über Bord und schaffen uns als Autoren damit auch wirklich Luft. Etwas, was Discovery ja irgendwie nicht so wirklich geschafft hat.
Hier war es ja angenehm, weil der Kanon bleibt ja. Hier war es ja wirklich so ein Spagat. Es bleibt ja trotzdem alles.
Das ist eine sehr elegante Lösung.
Richtig,
ne? Ja.
Richtig. Und man kann trotzdem von vorne anfangen, ohne zu sagen, nee, das hat es nie gegeben. Hier, Red Button und Reset fahren.
Im Prinzip die Voyager-Lösung.
Ja.
Ja, also wir haben
Vertrauen. Dass Voyager nicht annähernd konsequent war.
Lass uns nicht über Voyager reden, sonst wird das ganz schlimm traurig.
Nee, das hatte ich vor, mit jemand anders drüber zu reden, dann bezüglich künstliche Lebensformen. Das ist ja auch
Voyager ist, glaube ich, die einzige Serie in diesem Universum, die ich nicht zu Ende geschaut habe.
So geht's mir auch.
Die ich habe genau es nicht die
einzige geschaut. Ihr seid Weicheier.
Nein, ich habe selbst die animierte Serie versucht. Geschaut.
Es geht nicht.
Es geht null.
Es geht
keine
nicht.
Chance.
Es ist keine Möglichkeit, dass ich da reinfinde.
Und selbst wenn die blöde Cass weg ist, wenn man mit Staffel 3 anfängt, es geht nicht.
Es geht nicht. Es geht absolut nicht.
Das ist inkonsequent und...
Ich meine, du findest das Grauen toll, aber schaffst nicht Voyager zu Ende zu gucken.
Nein.
Ist allein wenn Cass und dieser komisch frisierte Koch da, das geht gar nicht. Das will ich nicht sehen. Das ist noch nicht mal wie ein Unfall. Und außerdem ist es biologisch inkonsequent. Überleg mal, die Kleine wird nur 9. Die müsste im Prinzip pimpern wie bekloppt und bei jedem Wurf 725 Junge bringen, damit diese Art überhaupt überleben kann. Und wir gucken uns die stundenlang beim Anschmachten von diesem Typen in diesem komischen Jackett an. Es ist nicht logisch.
Ganz ehrlich, hättest du den gebürstet?
Nein.
Siehste, sie
Nein.
auch nicht.
Es ist, ja eben. Deshalb habe ich es auch nicht geguckt.
Ja, der Witz ist, sie hätte ja noch Hintergrund gekriegt, aber dann wurde ja der Darsteller von Harry Kim zum einen der 50 schönsten Menschen in Amerika gewählt.
Nein, ich will Voyager auch wirklich nicht, aber wer schweift schon wieder ab, ne?
Ja, natürlich.
Ja, okay.
Wir müssen füllen. Das kommt auch nicht in Jules Vernes Erben rein.
Also ist viel zu modern dafür, ja. Also nein, die aktuelle Handlung finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich habe die Hälfte da liegen und... ich hoffe wirklich, dass sie den Mut haben und da möglichst lange drin zu bleiben.
Ja, also ich hoffe, das ist auch jetzt ein halbwegs Dauerzustand, dass sie wirklich ein paar hundert Hefte brauchen.
Genau.
Weil da werden jetzt so viele, auch wenn sie das alles wieder darlegen und das Wissen einspeisen können, erstmal muss ich das verbreiten und das müssen die Leute auch glauben. Da werden dann auch andere Leute sagen, das ist Lügenpresse der Terraner.
Ja, da sind wir wieder bei der großen Aktualität und gesellschaftlichen Relevanz von Rodan.
Ja.
Ja, du wirst diesen Zyklus in 30 Jahren lesen können und sagen, das ist hochgradig aktuelle Literatur.
Ja, man wird dann sagen, wie wir immer sagen, über die alten Hefte, es war ein Zeichen seiner Zeit, es war der Zeit geschuldet.
Ganz genau,
und
das ist
so,
ja heute auch
und
so.
Genau so ist es immer.
Das wird sehr spannend, dass in 30 Jahren
nochmal. So war die Serie immer gewesen.
Natürlich.
Immer
ein Spiegel ihrer Zeit. Als die Hippie-Zeit kam, wurde es esoterischer.
Dann gab es die asozialen Siedler gab es, ne? Mhm. Das fand ich ja großartig.
Ja.
Haben wie gesagt, 90er rum, Kommandounternehmen und hier wieder ein Husarenstück nach dem anderen.
Ja,
ja und die 2000er waren so Aufbruchsstimmung wieder, wir suchen uns einen Weg außerhalb. Es war wieder so eine neue Identitätsfindung, das passte auch zu den Anfangs der 2000er.
Ja, aber ich finde, es wird in den seltensten Fällen irgendwie anbiedernd aktuell.
Nein, es passiert automatisch.
Ja, manchmal ist es gewollt, ich erinnere mich daran, ich glaube, es war Leo Lukas, der da... irgendwann so ein Pegida-Ableger mal irgendwo hat aufmarschieren lassen. Das fand ich dann peinlich, weil es so gewollt aktuell war. Und auch viele Sachen in Olymp, der Miniserie, die ja offensichtlich Trump als Parallele hat.
Nicht gelesen.
Das war zwar schön und gut, auch für Neueinsteiger, aber das fand ich ein bisschen holzhammerig.
Mm.
Und da finde ich solche deutlich subtileren Sachen
Aber was war das jetzt? War das
auch
jetzt
besser?
Tegida, Terraner gegen die Iltisierung des...
Wahrscheinlich.
Nicht
ich müsste
des,
es nachlesen.
Nicht Abendlandes, sondern was könnte man da nehmen? Des Ahnenlandes. Mit ihrem Anführer Robert Corvus.
Oh mein Gott. Nein, wir glauben ihm das ja nicht.
Ja, aber wirklich, das ist immer ein schönes Zeichen seiner Zeit.
Ja, und du erfährst auch ganz viel über gesellschaftliche Normen dieser Zeit. Also wie Leute da miteinander umgegangen sind oder vielleicht miteinander umgegangen sind.
Ja, auch gerade die ersten Perry-Hefte, das war ja auch wirklich immer so One-Man-Army. Wir machen einfache Lösungen für schwere Probleme und...
Und trinken nachher Whisky in der Zentrale.
Richtig. Und noch einmal ein Shovi-Witz hinterher.
Natürlich.
Schöne
Heile
dann
fehlte
nur, dann hätte das nur noch so diese Star Trek-Melodie am Ende gefehlt. So.
Ach, herrlich.
Ja, das ist, da fühle ich mich auch zu Hause.
Ja, du bist ja auch ein Shovi-Schwein.
Nee.
Ich lasse dich nur durch den Schnitt anders aussehen.
Nein.
Ah, doch. Also, Heil Hydra.
Wie gesagt, ja. Aphelie hat mir auch sehr gut gefallen. Wobei viele ja sagen, dass sie da raus waren, aber ich fand den richtig gut.
Ich doch.
Ja, der doch war wirklich schön.
Es ist halt so die Mitte da, wo ich entweder noch nie schon weiter war oder noch nicht bin.
Okay.
Ich weiß halt nur grob, was da geschehen ist, aber da kann ich halt so herrlich wenig drüber sagen.
Also ich finde es halt faszinierend, die Veränderung quasi live mitzuverfolgen. Ich meine, ich habe jetzt aktuell ein bisschen weniger gelesen, aber zwischen der Scheer-Ära und der Volz-Ära liegt bei mir halt in meinem Lesetempo ein Jahr. Und das zu beobachten, wie rasant sich die Serie von Military Science Fiction zu ESO-Hippie-Zeug verändert hat, ist faszinierend.
Ich hatte ja wirklich am Stück quasi durchgelesen.
Ja.
Innerhalb von gut 7-8 Jahren.
Ja, das ist mein Plan.
Und das war echt gerafft gewesen alles.
Aber ich hatte mich eben darüber unterhalten mit dem Gregor Sedlak, dass es eine völlig andere Wirkung ist, wenn du das Ding im Binge-Reading machst.
Ja.
Also ich verdamme ja zum Beispiel den Meister der Insel-Zyklus. Zwar nicht in so hohem Bausch und Bogen wie M87.
Ich finde ihn gut, aber überschätzt. Ich finde Meister der Insel gnadenlos überschätzt.
Na, selbstverständlich. Aber jetzt sagt dir der Gregor eben, stell dir vor, du fliegst 2 Jahre durch dieses Land. Und das hast du ja als Leser damals getan. Mhm. Das können wir in unserer Generation ja nicht nachvollziehen.
Ja. Ja.
Wir messen das am heutigen Storytelling und finden scheiße, dass Faktor 1 erst in Band 95 auftaucht.
Eben. Größter Kritikpunkt, den ich hatte.
Ja, natürlich. Ja. Aber du bist damals 2 Jahre da durchgereist und dann hast du halt diesen Bösewicht nicht schon in Band 3 dem Kontorsitz neben dir gehabt.
Aber selbst da, es war trotzdem arg hart in den letzten paar Heften.
Ja, das war schon hart.
Aber das Thema hatten wir auch schon in der vorletzten Folge, nämlich, dass schon immer wieder der Linearraum angeteasert wurde.
Stimmt.
Wo du auch gesagt hast, das wurde viel zu oft gemacht, das wirkte so geballt. Und da habe ich auch gesagt, bedenk mal, das war immer jede Woche mal und es waren noch Bände dazwischen. Das hat sich im Endeffekt auf mehrere Monate, du hast immer mal wieder davon gehört, aber im Silberband kriegst du das auf ein paar Kapiteln. Linearraum.
Mhm. Das ist heute die Sache, ich meine, wenn man sich Band 300 anguckt, da steht ja im Prinzip Sol und Trojdenten steht da ja schon drin.
Ja.
So. Und darauf wird es irgendwann rauslaufen, also zumindest hoffe ich das sehr stark. Wie wird das wirken, wenn man das in 30 Jahren nochmal liest? Wird man das auch als holzhammerig empfinden oder eben genau nicht?
Ja, die werden es wahrscheinlich auch als komisch empfinden, weil es dann anders ist als das, wie es dann geschrieben wird. Aber mit diesem vorher Ankündigen, das fand ich auch in der Erstauflage so schön. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war in dem Zeitraum, als dann Archon schon langsam immer gegen Terrormeer vorrückte und dann wurde von Experimentalraumern der Nova- oder Quasar-Klasse geschrieben und wir wussten dann später, ein paar hundert Hefte später, das waren die LFT-Boxen. Fand ich schon geil.
Ja.
Weil es wurde immer mal wieder so am Rande angeteasert, so in ganz kleinen Häppchen. Und das über Jahre hinweg, und das fand ich dann schon geil.
Aber warum fandest du M87 so schlecht?
Weil M87...
Da komme ich nach, weil das ist einer wirklich meiner absoluten Lieblingszyklen.
Also, erstmal finde ich M87 allein von der Struktur her eine ganz billige Kopie von Meister der Insel.
Gebe ich recht?
Ja,
da gehe ich mit.
Du nimmst ein Konzept, das funktioniert hat, tauschst ein paar Namen aus und gießt den ganzen Teebeutel nochmal auf.
Gebe ich recht, ja.
Vielleicht hätte das auch anders gewirkt, wenn man es über 4 Jahre liest. Und außerdem finde ich einfach unverzeihlich die Chance, die man mit Old Man vergeben hat. Ja, du hast da diesen Höllenroboter mit einer supergeilen Geschichte und der wird irgendwann, wird diese Geschichte in 4 Heften verbraten. Das hätte die Auflösung von dem Ding sein können. Oder zumindest in der Zyklusmitte ein Kracher werden können. Und der wird einfach in 4 Heften abgefrühstückt und am Ende weiß man mit Old Man auch nicht mehr viel anzufangen.
Ja, das ist so.
Und ich bin bekennender Nicht-Fan von Zeitreisen. Weil dadurch fange ich mir einfach Dinge ein, die mich am Aufbau einer Story stören. Beispielsweise, wenn ich in so einen komischen Transmitter steige, dann ist es ja völlig unnötig, dass für die, die draußen stehen, Zeit vergehen. Weil ich steige ein, erlebe mein Abenteuer und komme zum selben Zeitpunkt wieder raus. Aber trotzdem passieren ja draußen Dinge und die passieren genauso lang, wie ich es dramaturgisch brauche. Und das passiert so scheiß oft in diesem Zyklus,
dass es mich genervt hat. Für mich sind Zeitreisen eigentlich immer nur gut, wenn sie eine Zeitschleife ergeben und zwar was Sinnvolles. Daher, ja, ich oute mich wieder. Ich mag Terminator 1 lieber als Terminator 2, weil Terminator 1 in sich Sinn ergibt. War alles, die ganze Zeitreise geschieht nur, damit der Terminator überhaupt entstehen kann. Dadurch wird die Zeit nämlich nicht verändert, sondern sie war nötig, damit das passiert, was schon vor immer passiert ist. Und dadurch ist der Terminator 1 in sich geschlossen und erst mit dem zweiten fingen sie an, immer einen neuen Zahlstrahl zu eröffnen. Und damit haben sie den Weg für Terminator 3 geebnet. Und das verzeihe ich ihnen nicht.
Aber zurück, wie gesagt, du hast recht, es war schon eine Kopie auf seine Art von Meister der Insel. Das ist schon, es war wieder ein bisschen aufgebrüht. Aber ich fand es trotzdem viel besser erzählt. Ich fand es insgesamt stimmiger als der Meister der Inselzyklus.
Da gebe ich dir dann recht.
Und ich fand den Schluss grandios. Der Schluss von dem Zyklus war einer meiner wirklich absoluten Favoriten in der ganzen Serie.
Ihr habt plötzlich wieder ablenkt, weil er nicht gegen Terminator 1 argumentiert.
Nee, vor allem, da war ich echt der Meinung, man hätte könnten die ganze Serie mit diesem Schluss enden lassen.
Das sagen ja auch viele.
Man hätte den wirklich alles und dann kam der unsägliche Kappenzyklus danach.
Ist das der, wo diese komischen
Lord Zwiebus Zentauren und dann wieder Rodensohn, den man einfach dann auf, ich glaube, der Venus oder wo es war, in einem Gurat-Labor findet, der ja dann doch nicht tot war.
Ja.
Kappens hat mir so unendlich wehgetan. Das war wirklich ein Zyklus, den setze ich fast mit Altmutanten gleich.
Ja,
das war eine Qual.
Aber auch den kannst du ja verstehen. Ich Kappens interpretiere ich so, dass man gesehen hat, dass es mit dem Schema Meister der Insel M87 nicht weitergeht. Man brauchte was Neues. Und jetzt konnten natürlich Dalton und Shea auch aus ihrer Haut nicht raus. Mhm. Für mich hatten die da ihr Pulver verschossen, die zwei. Und haben halt krampfhaft versucht, was Neues zu machen. Das hat eben nicht funktioniert mit diesen komischen Zentauren und der Ganyo, glaube ich. Das war ja ganz, 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 ganz komisch.
Der Schluss wurde dann wieder gut. Da kann ich mich auch an ein paar Einzelhefte erinnern.
Das die geht waren auch wirklich in Ordnung. Gut, aber die Zeit wurde halt reif für einen neuen Expokraten.
Ja.
Das hat man da ganz, ganz, ganz extrem gemerkt. Aber sie war halt noch nicht reif.
Ja, eben
aber Lord Zwiebus fand ich ja großartig.
Ja, da kommst du aber noch hin.
Ja, ach, wie nett.
Es wird noch.
Es wird noch. Und glaub mir, da ist auch viel Schrott dabei
gewesen. Aber Lord Zwiebus, dieser raumfahrende Neandertaler.
Mit der Keule.
Das ist doch ganz hervorragend.
Ja, von dem habe ich auch schon mal so gehört. Also
aber
so
dann das Kaffeekann-Duo nicht mögen.
Ja, gut. Aber das ist doch Pulp-Magazin vom Feinsten, Lord Zwiebus.
Also sowas kann man auch sagen, nostalgische Verklärung. Ich sag nur nostalgische Verklärung
ich in personifizierter Reihenform.
Du weißt schon, was ich meine. Ich spiele auf ein ganz bestimmtes Ereignis an, gut, bis du es gelesen hast und den Kopf geschüttelt hast.
Ja, bitte, welches?
Er hat vorher versucht, immer noch... Okay, wird jetzt wieder sagen. Nein, 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 er wird jetzt wieder sagen. Er hat nur gesagt, er ist nicht so schlimm. Er hat eigentlich, ich hab's irgendwo noch, die schriftliche Nachricht, es ist doch eigentlich ein ganz gutes Buch. Er fand er hatte
den kosmischen Lockvogel nicht so schlimm in Erinnerung.
Ja, das hat sich vorher noch anders gehört. Basti kann das bestätigen. Und dann kamen nur Nachrichten,
dass mit Sergeant Eberhard oder wie auch immer er geheißen
und Adolf.
Es hat schon Adolf war es, richtig.
Ich hatte das Buch dann nochmal gelesen nach weiß nicht wie vielen Jahren und ich hatte es ihnen auch gesagt, im Cast, glaube ich, hört man es auch noch. Mein Sohn hat mir gegenüber gesessen in der Küche und meinte nur so, Papa, warum schüttelst du andauernd den Kopf? Ich hatte, nur so, Papa, du schüttelst immer wieder den Kopf. Ich gesagt, ja.
Und trotzdem wollte er es noch ernst durchziehen. Ich meine, wir hatten uns ja damals das erste Mal Ralf ausgeliehen und er hat wirklich noch versucht, das noch auf eine professionelle Weise zu besprechen, aber wir konnten es nicht. Es ging nicht.
Der Kampf gegen Windmühlen.
Ich weiß gar nicht, ob ich den auch so schlimm finden würde. Weil ich persönlich mag ja die Figur des Julian Tiflor. Gott, es wird 5 Grad kälter im Raum.
Es wird eine Gesichtsentgleisung par excellence.
Es ist ja fürchterlich. Nein, ich finde Julian Tiflor nicht so schlimm.
Du meinst den Zeitreisebastard.
Natürlich.
Den,
ja, ich
den,
mochte ja auch Wesley echten, Crusher irgendwie.
Den echten Vater von Thomas Cardiff.
Wahrscheinlich.
Wir wissen es nicht. Aber wir, ich mochte ja auch Wesley irgendwie.
Ja, Wesley war ja noch in Ordnung.
Der hatte aber halt immer nur eine schlimme Frisur und komische Pullover wegen seiner Mutter an Bord.
Ja, aber Wesley konnte sich wenigstens noch entwickeln, aber Tiffy versucht
es immer
und wird
Julian
jedes Mal
Tiflor?
Scheiße.
Wer, wenn sich einer entwickelt, dann doch bitte Julian
ja,
Tiflor.
Ja, von Scheiße zu noch mehr Scheiße. Der ist wie ein Pokémon.
Nein.
Ja, aber wir sind uns alle einig, der Jahrmillionengang war ein absoluter Tiefpunkt
ja
der ganzen Heftserie.
Ja, gut, okay. Aber trotzdem finde ich es ja schön, dass er noch dabei ist. Er gehört nicht zu meinen Lieblingsfiguren.
Das ist, es war für mich immer so die farblose Perikopie.
Nee. Nee, für mich ist das wirklich Wesley Crusher. Weil er darf sich schon in seinem ersten Band Dinge erlauben, die Sergeant Adolf einfach nicht darf.
Ja.
Ja, es ist das
der
Wunderkind.
Der Vergleich mit Wesley trifft es schon eher.
Wesley war auch mal so das Wunderkind. Nur, dass Wesley keine One-Liner rausgepanscht hat.
Der Perikopie-Verschnitt war eigentlich die Ringhouse.
Ja.
Ja, aber ich hatte immer das Gefühl,
Ringhouse war eigentlich
eher ich hatte echt immer das Gefühl, Julian Tiflor sollte die jüngeren Leser an Tiffy noch, an Perry noch, er sollte die jüngere Perry-Variante sein.
Das kann gut sein, dass man
das
dafür eingenommen hat.
Weil er sieht so ähnlich aus, er ist auch so ein Unternehmertyp, er ist nur noch hipper, jünger und frecher, so als wenn er von der CSU geschrieben worden wäre.
Yay.
Ah. Ich weiß nicht, das hat Tiffy bei mir schon so verschissen und beleidige Will Wheaton bitte nicht.
Wer ist denn überhaupt dein Lieblingscharakter? Oder euer Bulli. Beider? Wer?
Bully.
Alaska Sadalea.
Danke, da gehe ich mit.
Absolut.
Der
absolut
Mann der mit der Maske, der nie dran war, was ich zeigen darf.
Absolut. Interessanteste Charakter.
Ja. Okay, komplett. Interessant ist eine Sache, aber im sympathischsten ist mir einfach Bully.
Warum?
Ja, so natürlich.
Ja, Bully ist aber stellenweise
so
ein bisschen zu einfach. Bully ist so der, den
ja
musst du einfach lieb haben.
Nee, das finde ich aber gerade so schön. Er ist so unter diesen ganzen großen Entitäten, die das Welt bewegen und sie sind so kosmisch und er...
Yo.
Ach, ich setze mich jetzt mal hin und trinke einen. Der ist so der Normale unter den ganz Großen da. Der, der nicht den Kopf in den Wolken hat, sondern höchstens in dem Schoß einer Alten. Also.
Nee, Alaska hatte auch viele interessante Einzelhefte gehabt.
Auf jeden Fall.
Als er durch den Zeitbrunnen ging, als er mit dem Hund allein über die leere Welt gestreift ist. Mega.
Ja.
Mega Hefte.
Ja. Und Bully braucht sowas nicht. Der ist einfach so sympathisch.
Wobei,
er braucht keine großen Ereignisse.
Es war ein Heft, wo ich immer noch mal dran denken, das war im Schwarmzyklus, glaube ich, und das hieß, ich glaube, es hieß auch Der Mann mit der Maske, da bin ich mir mal nicht sicher. Und wo er die Maske eigentlich hätte könnten verlieren im Kampf und hat sich dann doch dafür entschieden, sie zu behalten und das war so gut.
Wobei, warum ist diese Maske aus Plastik? Ich stelle mir immer vor, dass er diesen Käppchenbraten im Gesicht hat, der eigentlich alle Plastik durchschmelzen müsste.
War modern damals. Plaste und Elaste. Das war ganz groß im Kommen.
Muss ja keine heiße Strahlung sein.
In meiner Fantasie war es das schon. Und Plaste, ich hätte mir
das hat ja gereicht, wenn du ein Foto,
deiner
du hättest ja ein Polaroid-Foto vom anschauen, du bist wahnsinnig geworden.
So ein Terkonit-Ding hätte es doch mindestens sein müssen, oder?
Ja, wäre der Mann mit der eisernen Maske geworden.
Naja, war wirklich Alaska, cooler Charakter.
Ja, wie gesagt, ist ein interessanter Charakter, aber der war mir immer schon zu kosmisch.
Und auf das man mich schlage, ich finde Michael Rodan einfach auch eine großartige Figur.
Ja, wow.
Ja.
Wow.
Wie dieser Mensch es schafft, sich von seinem Übervater zu lösen und dabei
alle
halt
an der Nase rumführte.
Ich finde das auch sehr glaubhaft.
Er hat eine schöne Phase gehabt, wo er sich selber finden musste und auch es sehr intensiv versucht hat, sich neu zu erfinden über Roi Danton.
Und auch da in der Aphelie hatte er auch richtige Sternstunden gehabt.
Absolut. Und ich finde ihn aus erzählischer Sicht auch ich meine, ich habe ja Thomas Cardiff schon gut gefunden, weil ich fand auch Thomas Cardiff einen glaubhaften Charakter, aber Thomas Cardiff ist noch sehr, sehr holzschnittartig.
Im Nachhinein muss ich sagen...
Da sind wir uns jetzt mal einig.
Bitte.
Weil ich mag ihn nicht, aber ich kann ihn verstehen.
Natürlich kann man ihn verstehen.
Nein, sehe ich genau anders. Ich sag mal, ich verstehe ihn, aber der Grund, wie sie ihn dahin geführt haben... Das war alles.
Das waren die Geschichten, aber teilweise generell.
Der Charakter war gut. Definitiv.
Ja, aber er ist mir noch zu holzschnittartig und mit Michael Rodan kommt dann nachher quasi die Ausarbeitung. Mhm.
Und ich muss mal sagen, sein Tod, der Buch, der Silberband Rodens Sohn, ich habe erst gedacht, ein Cardiff-Band. Und ich habe diesen Silberband so gerne gelesen. Der war so fantastisch.
Aber ist euch mal aufgefallen, dass dieses, wir haben einen Charakter, der im Prinzip ein zweites Mal auftaucht und wir machen ihn besser. Zum Beispiel der Overhead und Boyd Magor. Ich meine, Boyd Magor ist jetzt nicht unbedingt der Held bei vielen Fans, aber der Overhead war einfach nur böse. Und der Overhead war einfach nur ein Arsch.
Und bei Boyd Magor hatte ich ja meine eigene Theorie zum Overhead.
Bei Boyd Magor wurde ja einfach nochmal erklärt, der hat ja dieses Irrenhaus da am Berg Athos. Und da wird erklärt, wie seine Bosheit funktioniert.
Ja. Also ich fand und ihn in Overhead gar nicht mal nur als bösartig. Der hatte auch sein Ziel, hatte seine, sein Verständnis. Er hatte einfach gedacht, das mit den Außerirdischen ist doch eher eine Bedrohung für die Menschheit.
Ja.
Aber ansonsten hat er ziemlich ähnlich getickt wie der damalige Perry.
Ja, der wurde aber viel durch Neid geprägt auch.
Ja, das der fand Overhead ich jetzt nicht unbedingt durch Neid. Nicht, ich würde nicht sagen Neid, aber er hat eine ganz andere unglaublich starke Meinung gehabt und die hatte Perry auch. Und er hatte nur einfach die geistige Möglichkeit, die Leute zu beeinflussen und Perry hat seinen Psychostrahl einfach überall.
Ja, aber mir haben da beim Lesen schon immer Dinge gefehlt, die ich später bei Boyd Magor erfahren habe.
Aber da sage ich jetzt halt beim Overhead, das ist wieder die Geschichte, hätte Overhead gewonnen, wäre er der Held gewesen.
Ja, stimme ich dir zu.
Absolut. Und es wäre auch nicht mehr böse, weil wir haben später Probleme gekriegt, also die Terraner, weil sie so viel Kontakt zu Außerirdischen hatten. Und Perry wollte ja so, wow, wir gehen raus.
Später wird es ja Charaktere geben, die ähnlich wie Perry getickt haben, aber es halt anders durchsetzen. Weil denkt man an Vetris Molaud.
Stimmt.
Und eigentlich klar, die Mittel, wie er sich dahin gebracht hat, alles. Aber im Endeffekt, sag ich mal, hat er ja auch ein größeres ganzes Ziel. Ist nur anders dahin gekommen.
Weil der alte Perry war sehr oft noch so, der Zweck heiligt die Mittel.
Ja.
Weil auch bevor die IV gekommen sind, ja, wir faken jetzt einfach mal einen Angriff von Aliens, um die Menschheit zu einigen, damit wir weiter an der Spitze bleiben, weil wir wissen, was gut für sie ist.
Ja, das sagt ja Vetris Molaud später irgendwann noch in einem Heft, dass sie gar nicht so unterschiedlich waren bei der Machtübernahme oder bei der Machtergreifung. Ja,
da stimme ich ihm auch zu. Aber mir ging es eigentlich eher um den Aspekt, dass ich gerne weiß, warum Bösewichte böse sind. Ich kann zwar einen Darth Vader annehmen als das absolut Böse. Ich finde aber, durch die Filme um Anakin Skywalker verstehe ich ihn besser, warum er der abscheuliche Bösewicht geworden ist.
Sagen wir es mal, wären die Drehbücher besser gewesen und die Schauspieler konnten nichts dafür größtenteils.
Nee, ich hab's halt gerne, dass mir erklärt wird, warum jemand böse ist.
Aber
es war halt
aber auch so eine schöne Sache, jeder hatte so seine Vorstellung. Das war wieder dieses Erklären ist Entzaubern. Also wäre es von Anfang an so gewesen, dass du es von Anfang an gesehen hättest mit Anakin, dann wäre es eine andere Geschichte. Aber so war es einfach ein mysteriöser Bösewicht und dann hast du ihm das Mysteriöse genommen. Und dann hast du dann immer diesen verknatzten Ich hasse euch hinter der Maske gesehen.
Ja, bei Darth Vader fand ich es jetzt auch nicht so schlimm, weil das war ja sowieso gut gegen böse. Das hat man schon so hingenommen.
Ja.
Und dass er der Auserwählte ist und so weiter vorher, das war so aufgeblasen. Vorher war er einfach nur ein Jedi-General. Oder überhaupt ein Jedi-Ritter. Und das haben sie ihn, diese auserwählte Nummer haben sie ihn ja erst in den Prequels so richtig aufgedrückt.
Ja, aber ich mag das, wenn mir ein Charakter vor Augen ausgebreitet wird. Literarisch natürlich nur. Oder filmisch.
Weil im Endeffekt ist es auch so, wenn du die Filme jetzt wirklich in der neuen Reihenfolge gucken würdest, 1 bis 6, da fehlen so viele schöne Schockmomente. Und dadurch, also der Film macht ja eigentlich dann auch, die ersten drei Filme geben auch nur richtig viel Sinn, wenn du die Tragödie aus den Teilen 5 bis 6 überhaupt
erfüllst. Natürlich, natürlich.
Also ich schaue mit meinen Kindern erstmal 4, 5 und 6.
Das wird meine Tochter
eins,
auch so
tun. 1 bis 3 wird verschwiegen.
Direkt Teil 4 gezeigt, sonst gibt es erstmal nichts.
Und 1 bis 3 wird verschwiegen. Gibt es doch 1 bis 3? Nein.
Ja.
Aber nein.
Ja.
Das ist Schund.
Stimme ich dir zu. Dass man das in der Reihenfolge sehen muss.
So.
Und trotzdem finde ich es gut, dass mir der Bösewicht
die Reihenfolge
erklärt wird.
Ja. Die was? Die Machete-Reihenfolge. Es gibt so eine Reihenfolge im Internet, wie man die Filme richtig schauen sollte. Und da haben sich viele Fans drauf geeinigt, genau, dass die richtig ist.
4, 5, 6 bis so und so weit, dann die Teile 1 rauslassen, dann Teil 2 bis 3 und dann den Rest von 6.
Okay. Ich bekomme es nicht mal ganz zusammen, aber ja, irgendwie so.
Wenn wir es finden, werden wir es verlinken.
Ja. Das wird man ja im Internet auch
finden. Nee, wie gesagt, meine Kinder 4, 5 und 6 und dann können sie machen, was sie wollen.
Dann wenn ist du über 1 bis 3 guckst, wirst du enterbt.
Das ist genauso wie Religion gibt es bei uns nicht, wenn sie alt genug sind. sollen sie entscheiden.
Ich mag 1 bis 3. Ich finde das okay.
Ich mag manches daran. Ich mag nicht alles, ich mag manches.
Ja, mich stört lediglich diese Chloroplastenmacht-Geschichte.
Ich habe das Problem damit, dass Lukas permanent irgendwas umschreiben will und teilweise weniger Ahnung von seinem Kanon hatte als andere. Das war so, ich habe gerade eine Idee und dann schmeiße ich alles über den Haufen, als Clone Wars gemacht wurde. Und da hat auch der Typ, wie hieß der nochmal, Filoni?
Ja.
Der hat auch gesagt, Filoni. Ja, aber das passt nicht zu dem Kanon in deinen Film. Ja, wenn du den Kanon so liebst, dann heirat ihn doch, so sinngemäß soll er darauf reagiert haben.
George Lucas ist ja auch kein guter Autor in meinen Augen.
Der kann gut tolle Welten erschaffen, aber...
Ja. Aber das mit den Geschichten, na, ja,
das ist einfach, immer ganz einfach gestrickt.
Ja, ja.
Immer festes Muster und.
Ja, ich sag ja auch, es war gut, dass er Teil 5 und also Episode 5 und 6 anderen Leuten die Regie weit überlassen hat.
Ja, 5 ist ein grandioser Film.
Richtig. Und rein filmisch ist auch Episode 4 ein stinkend langweiliger Film eigentlich. Also rein filmisch gesehen ist er echt.
Alte Männer Fachsimpel.
Mittlerweile sind wir bei Star Wars. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist.
Irgendwo falsch abgebogen.
Ja.
Der hat doch eh alles bei Perry geklaut, also von daher.
Natürlich.
Jetzt hatten wir eben den liebsten Charakter, jetzt mal abgesehen von Tiffy. Welchen Charakter hasst ihr am meisten? Abgesehen von Tiffy.
Darf ich Gookie sagen?
Klar, darf jeder alles sagen.
Also aktuell ist es bei mir auch Gookie, weil er, da hatten wir, das haben wir schon ausgebreitet. Ich habe dir was ausgebreitet, schon im Podcast mehrfach. Weil er darf alles. Er erfährt keine Konsequenzen, er zieht immer sein Ding durch, scheißt auf seine Freunde, es sei denn, sie sind...
Und er nervt wie Jar Jar Binks. Tut mir leid.
Also in den Alten, muss ich sagen, ist er mir momentan wirklich, ist er einfach ein unkontrollierter kleiner Anarchist.
Ja, aber...
Der weiß, dass er ultramächtig ist und da heißt mal, was können wir denn gegen ihn tun? Perry hat sich mit Superintelligenzen angelegt. Der wird mal kurz paralysiert und dann wird er lobotomiert. So, dann ist er wirklich noch ein Haustier.
Aber Gookie, ich glaube, das war Hartmut Kasper, der das gesagt hat, ist ja eine ganz, ganz schlimm tragische Figur. Er ist der Letzte seiner Art und er ist allmächtig. Ja. Und er müsste eigentlich schwerst krank da niederliegen.
Naja, da ist er ja noch nicht der Letzte seiner Art.
Ja, gut. Aber er sieht ihn halt als jemand, der seine Schwäche und seine Traurigkeit mit diesen Späßen überspielt.
Ja, das haben wir ja später mit Floffre dann.
Ja.
Aber am Anfang hat er das noch nicht. Da ist er noch nicht der Letzte seiner Art.
Ja, das
da
stimmt.
Ist er einfach nur eine kleine Ego-Ratte.
Trotzdem geht mir Gookie sowas von auf den Sack. Ich mag den nicht. Ich wollte den raushaben. Und ich habe laut geflucht, als diese Ratte in Neo auftauchte. Ich fand den da nicht gut.
In kurzen Hosen, Sandalen und Hawaii-Hemd.
Es war ganz grauslich. Es war wirklich grauslich. Ich hatte gehofft, dass sie sich... Der ist ja für mich, ist es auch so ein erzählerischer Anachronismus. Den brauchte man damals als lustigen kleinen Sidekick. Der ist heute...
Ja, er hat eine Zeit lang hat er auch wieder was Tragisches gehabt, aber ich finde jetzt auch gerade in der Erstauflage wirkt er wieder so, ja... Die kleine Spaßkanone, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat, also...
Ich hatte ja, das war glaube ich am Ende vom letzten oder vorletzten Zyklus, Uwe Anton hat das geschrieben, wo er sich da glaubhaft opfern musste. Ich hatte ja schon gehofft, dass sie ihn da wirklich über die Klinge springen lassen und das war ja auch wirklich gut geschrieben. Sie haben es dann doch nicht gewagt, das fand ich etwas schade.
Oder ist ihn wenigstens mal eine Zeit lang parken?
Bei Parken gehe ich konform, ja.
Man muss es nicht gleich umbringen, aber parken und dann mal überlegen, weil eine Zeit lang haben sie ja versucht, ihn neu zu orientieren mit anderen Kräften, dass er im Endeffekt das klaut und auch Lebensenergie. Aber das war alles so, es wirkte so gewollt.
Ja, gewollt, dann sind wir aber, wenn noch nach Lieblingscharakteren gefragt wird, ist natürlich auch das Duo mit der Kaffeekanne, ja, das ist auch...
Die kenne ich ja noch nicht.
Tacha Ahainu und wie heißt sein Kumpel? Rorvich. Dalai Moch Rorvich.
Ja, davon höre ich ja schon die ganze Zeit, ich kenne die nicht.
Ja, das ist halt einfach brutalster 60er Humor und Slapstick und Anachronismus. Das
driftet dann auch noch ins Esoterische nachher ab.
Ja, also die finde ich auch einfach nur nervig, die zwei. Wirklich.
Ja, also mit so viel Hass würde ich sagen, hören wir jetzt auf, weil wir schnacken schon fast eine Stunde hier.
Nein.
Ja, da muss man doch einiges
und mein
schneiden.
Akku geht langsam ab und
nein, gell? Wir werden da einiges zusammenstellen. Die Leute gucken schon und denken, hör mal, Jungs, wollen wir euch Frühstück bringen oder was?
Wir das Klo.
Wo sind die? Ich hätte gern Kaffee und 2 Brötchen, bitte, ja? Ja, zum Frühstück.
Aber selbst wenn, müsste ich jetzt mich auch den Akku mal wechseln, so langsam.
Ja, das werden wir tun. Damit verabschieden wir uns mit unserer Lieblings- und Hassfigur. Das ist so schön.
Wir beide hassen Cookie und er hasst...
Ich will mich nicht festlegen.
Hast du möchtest einfach alle wild durch die Gegend hassen.
Nee, ich hasse viele Charaktere. Lord Zwiebus, wie gesagt, stand ganz oben. Ribald Corello war so ein
Charakter. Ribald Corello?
Boah, nee, ging mir gar nicht ab. Ging mir gar nicht ab. Großartiger Charakter. Vor allem diese Wandlung dann, dass er nachher...
Ja, die Wandlung war nervig. Die war unglaubwürdig. Aber sonst fand ich...
Nee, Ribald Corello war auch sowas, hatte ich nie viel konnten abgewinnen.
Hm. Okay, wie gesagt... Wir hassen euch auch.
Genau,
wir hassen uns alle. Herzen. Wir hören uns später wieder. Tschüss.
Genau.
Tschüss.
Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Erreichen könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info@popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts @pop_schutz und @dritte_macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.